Wir müssen die Zeit auskaufen. Es ist noch so viel, was ich hier euch vorlegen möchte, euch zu bedenken geben möchte. Wir haben gesagt, dass Gott selbst den Plan gibt für die Gemeinde. Es ist seine Gemeinde und er will sie gebaut haben nach seinen Vorstellungen. Und wir sind berufen, mitzuarbeiten, aber nicht berufen, mitzubestimmen. Jedenfalls nicht in einigen grundlegenden Fragen. Es gibt eine Reihe von Fragen, wie im persönlichen Leben, die nicht geregelt sind vom Worte Gottes. Ja, und da haben wir Freiheit. Ich sage immer gerne Schoko oder Vanille. Du hast freie Auswahl. Ja? Aber sexuelle Reinheit oder nicht, das ist nicht deine Entscheidung. Das hat Gott schon für dich entschieden, was für dich besser ist. Ja? So gibt es Bereiche, die sind festgelegt vom Worte Gottes. Und da ist Gott ganz, ganz klar. Und ein Abweichen von diesen Standards hat Konsequenzen. Und dann gibt es andere Bereiche, wo Gott uns Freiheit gibt. Ja, wenn du mit deiner Ehefrau übereinstimmst, wir haben Glauben für drei Kinder, dann habt ihr drei Kinder. Da kann der Prophet kommen und ich sehe euer viertes Kind und du sagst, Entschuldigung, wir werden nur drei haben. Weil wir haben beschlossen, wir werden drei haben. Ja? So, da gibt es diese beiden unterschiedlichen Bereiche. Und Gott hat in seinem Wort den Plan für die Gemeinde dargelegt. Das Buch Gottes gibt uns nicht nur den Inhalt des Evangeliums, der Sünder ist verloren, Jesus ist am Kreuz gestorben, kommt zu Jesus, werde gerettet, sondern es gibt auch dort den Bauplan Gottes für die Gemeinde. Und das ist nicht beliebig und wir können nicht sagen, aber wir haben gute Gründe, warum wir das heute alles ganz anders machen. Wir sollten niemals vergessen, die beste Zeit für die Christen war die Zeit, in der sie unter der Leitung des Heiligen Geistes sich an die Standards Gottes gehalten haben. Das war ihre beste Zeit. Danach ging es nur noch bergab. Das ist ein kräftiges Argument, das uns motivieren kann. Also warum nicht wieder zurückkehren zu Gottes ursprünglichem Muster? Und das ist, was wir jetzt anfangen werden zu tun und dann merken wir, dass es langsam anfängt zu knistern hier und da und dass wir so an gewisse Knackpunkte kommen, wo wir durchaus zu schlucken haben. Und das ist gut so, dass wir dann wirklich uns Zeit nehmen, in das Wort zu gehen zu Hause und dass wir das überlegen und bitte nicht ärgern am Verkündiger, sondern wenn schon, dann sich beschweren beim Autor des Buches und der wird dann das schon dir klar machen. Ja? Der Plan der Gemeinde. Ich sehe verschiedene Ansätze, wenn Menschen über Gemeinde und über Gemeindeerneuerung sich Gedanken machen. Und der eine Ansatz ist, von dem auszugehen, was jetzt da ist. Diese fast unendliche Vielfalt von verschiedenen Richtungen, Strömungen, Konfessionen, Denominationen und Gruppierungen und Netzwerke und Lehren und dies und das und jenes. Und nun ist man in irgendeiner bestimmten Gruppierung oder Denomination und jetzt ist man da drin und jetzt überlegt man, okay, wie kann jetzt da ein bisschen Erneuerung reinkommen? Dieser Ansatz kann funktionieren, wenn diejenigen bereit sind, alles bis auf den tiefsten Grund des Fundamentes anhand des Wortes zu prüfen. Dann kann dieser Ansatz funktionieren, aber dann wird es nicht eine Erneuerung sein, sondern eine Revolution. Das ist wie beim Kommunismus. Wenn man versucht, den Kommunismus zu reformieren, ist er weg. Weil das Grundmerkmal des Kommunismus ist ungerechte Bevormundung und Beherrschung von Menschen über Menschen. Und wenn du dann Menschenrechte einführst in Kommunismus, dann ist Kommunismus weg. Ja? So, wenn man da gründlich reformiert, ist das Ding weg. Ja? Und so ist das mit Denominationen. Wenn wir wirklich rangehen und den Mut haben, bis auf den Keller zu gehen und mal die Fundamente anzuschauen, dann wirst du das, was nachher herauskommt, nicht mehr wiedererkennen. Aber was ist unser Ziel? Ja, und ich finde das ziemlich mühsam, deswegen beginne ich vom Wort Gottes mit dem Anfang, mit dem, was Gott gemacht hat und was Gott gesagt hat und was Gott vorgegeben hat. Und ich glaube, dass es viel, viel einfacher ist zu sagen, wir folgen Jesus. Jesus will seine Gemeinde bauen. Jesus baut neutestamentliche Gemeinde. Wir folgen ihm nach. Also werden wir unter seiner Führung neutestamentliche Gemeinde bauen. Wenn du sagst, ja, aber ich bin in meiner Kirche und ich habe Hoffnung für meine Kirche und wir werden da auch Erneuerung haben. Unser Pfarrer hat jetzt schon die Gitarre erlaubt und demnächst werden wir ein Schlagzeug. Okay, in evolutionären Prozessen im Verlauf der nächsten Jahrhunderte mag das auch ein bisschen lebendiger und moderner werden, mag sein. Aber warum wollen wir nicht Gott einfach Gott sein lassen? Wem gegenüber sind wir verpflichtet? Das ist die große Frage, um die es geht. Wem sind wir verpflichtet? Auf wen sollten wir hören? Wem gehört unsere Loyalität? Und Gottes Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, Hosea 4, Vers 6, und erleidet Gefangenschaft. Sie leben in Gefangenschaft wegen Mangel an Erkenntnis, Jeremia 5, 13. Und der Weg heraus aus der Gefangenschaft ist, dass Gott uns selber belehren kann und dass er uns zeigt, was er eigentlich vorhat. So, ich möchte einige Punkte beleuchten, die vielleicht für viele von euch ganz banal sind, aber die sind es durchaus nicht, sondern sie haben ganz große Tragweite in Bezug auf die Gemeinde, die Jesus baut. Ich fange mit dem ersten und dem wichtigsten an. Christus ist der Herr der Gemeinde. Sagen wir, das ist ja banal, ist doch logisch, ist doch klar. Wenn das allen so klar wäre, dann warum haben wir dann bitte dieses Durcheinander? Baut er dieses Durcheinander? Geht das auf sein Konto? Nein. Er ist der Herr. Das heißt, niemand ist über ihm. Er ist nicht untergeordnet unter irgendeine Kirchenordnung, unter irgendwelche Satzungen einer Denomination. Er ist über allem. Und wenn irgendeine menschliche Regelung und Satzung gegen sein Wesen und gegen sein Wort verstößt, haben wir einen Konflikt? Oder wenn dich das betrifft, hast du einen Konflikt? Und ich lese solche Konflikte grundsätzlich so, dass ich sage, ich trete auf die Seite des Herrn. Ich verteidige nicht Menschenwerke. Ich trete auf die Seite des Herrn. Damit habe ich zwar eine Menge Probleme mit Menschen, aber ich habe die Gunst Gottes. Und das gefällt mir viel besser, als dass ich die Gunst von Menschen habe und habe ein Problem mit Gott. Wir müssen wählen, was wir wollen. Wir können nicht beides haben. Wir können nicht die Gunst von Menschen haben, den Applaus der Massen und gleichzeitig Gott auf unserer Seite. Dazu ist die Situation viel zu verfahren. Wir sind viel zu weit abgefallen von göttlichen Standards. Wir müssen uns entscheiden. Und ich habe mich entschieden. Vor 31 Jahren, als Jesus einbrach in mein Leben, habe ich gewusst, den Rest meines Lebens auf diesem Planeten gehört ihm und ich werde für ihn leben. Und ich wusste von nichts. Ich wusste nicht von Freikirche, von Kirche, von charismatisch oder von pfingstlich oder evangelikal. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nur eins. Er hat mich gerettet und er ist der Herr. Und er ist so mächtig, wenn er kommt, dann rennen die Dämonen in Schrecken davon. Das ist, was ich gelernt habe in der ersten Nacht, als Jesus mir begegnet ist. Er kam und die Dämonen sind in Schrecken davon gerannt. Und er ist der Herr. Und er will etwas Wunderbares tun. So, wenn Christus der Herr ist, dann bedeutet das, nichts darf seinem Maßstab und seinen Standards widersprechen. Nichts. Wir dürfen Ordnungen haben, um das Zusammenleben zu gestalten und so weiter, aber wir dürfen nicht unsere eigenen Ordnungen haben an den Stellen, wo Gott schon seine Ordnungen hat. Wer gibt uns das Recht? Denk wiederum an Matthäus 15, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht, außer Kraft gesetzt, um eurer Überlieferungen willen. Christus ist der Herr. Und ich schlage vor, dass wir uns Gedanken machen, welche Konsequenzen das hat. Es wird so viel, wir sind ein relativ frommes Land, immer noch. Es wird so viel von Jesus gesprochen, so viel, an so vielen verschiedenen Orten wird von Jesus gesprochen. Und ich schlage vor, dass wir, bevor wir uns irgendeiner Verkündigung, irgendeinem Beitrag, einem Buch, einem irgendetwas, was geistliche Inhalte vermitteln möchte, bevor wir uns dem öffnen, lass uns prüfen, Moment einmal, kurze Pause, von welchem Jesus ist hier eigentlich die Rede? Ist das der Jesus, der bevor er Mensch war, von Ewigkeit her Gott war im Himmel, der Gott wurde im Fleisch? Ist das der, der gekommen ist, am Kreuz für meine Sünden zu sterben, der meine Strafe auf sich genommen hat? Ist das der, der, habe ich vergessen, von einer Jungfrau geboren wurde, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit? Ist das der, der gesagt hat, ich kenne Gott, ihr kennt ihn nicht, ich kenne ihn, ich weiß, wie der Vater ist und ich bin der einzige Weg zum Vater? Ist das dieser Jesus? Es gibt viele verschiedene Jesusse. Und Paulus warnt uns, dass es Orte gibt, wo oder Menschen gibt, die ein anderes Evangelium verkünden, 2. Korinther Kapitel 11, und dann empfangen diese Leute einen anderen Geist. Das sind Kinder Gottes, die haben schon den Heiligen Geist empfangen und es wird ein anderer Jesus verkündigt. Und dann empfangen diese Leute, die schon Kinder Gottes sind, die den Heiligen Geist empfangen haben, weil sie einen anderen Jesus akzeptieren, ein anderes Evangelium akzeptieren, sie empfangen einen anderen Geist. Das ist eine absolut schockierende Wahrheit. Und ich finde, das wird viel zu wenig betont, dass es so etwas gibt. Wir denken immer, die glauben doch auch alle an Jesus. Und damit ist das Thema erledigt. Ja, bitteschön, aber an welchen Jesus? An den Jesus im Neuen Testament, der jetzt der Herr ist, der Herr der Gemeinde ist, der vor keinem Menschen Rechenschaft geben muss, der sich vor keinem religiösen Komitee zu verantworten hat, sondern der Gott ist, der gesagt hat, ich baue meine Gemeinde. Ist das der Jesus oder ist das der baptistische Jesus, der pfingstliche Jesus, entschuldige bitte, der charismatische Jesus, der evangelikale Jesus, der sozialliberale Jesus, der Revolutionär, der weise Menschenlehrer, der Erleuchtete. Welcher Jesus ist denn das eigentlich? Ich glaube, wir haben die Verantwortung zu prüfen, wenn wir eine Verkündigung hören, wenn wir eine Kassette hören, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir unter einer Predigt sitzen, an welchen Jesus bitteschön glaubt denn dieser Mensch? Das kann man herausfinden. Johannes sagt, glaubt nicht jedem Geist, prüft die Geister. Man kann die Geister prüfen, indem man herausfindet, sind die wesentlichen Inhalte der Christologie, der Lehre über Christus, sind die vorhanden oder nicht? Die Anthroposophen reden auch von einem Christus, aber das ist nicht der Christus des Neuen Testamentes. Der hat am Kreuz als göttlicher Christus sich aus dem Staub gemacht und nur der Jesus von Nazareth ist da unten dann am Kreuz verblutet. Wenn das so gewesen ist, dann bin ich nicht erlöst. Ich bin nur erlöst, weil Gott Mensch wurde und weil der Mensch Gott, Jesus von Nazareth, für mich als Mensch gestorben ist. Wenn er nicht Gott ist und wenn er nicht Mensch ist, bin ich nicht erlöst. Und wenn er nicht von einer Jungfrau geboren wurde, bin ich auch nicht erlöst. Ihr Lieben, das sind keine Kleinigkeiten. Weil wenn er nicht von einer Jungfrau geboren wurde, dann wurde er unter dem Fluch geboren, genauso wie du und ich und wie jeder andere auf diesem Planeten. Und dann war er nicht qualifiziert, egal was für ein netter Lehrer der Menschheit er war, für mich zu sterben. Er war nicht mehr das unbefleckte Lamm Gottes. Ihr Lieben, diese Dinge sind nicht ohne. So, wenn du dir dann das Wort vom Sonntag anhörst, freue dich nicht nur, dass das Wort verkündigt wird in Deutschland, sondern sag auch halt, Moment einmal, aus welcher Quelle kommt das eigentlich? Was für ein Jesus wird da verkündigt? Und über manche Dinge, die im Namen des Herrn gesagt werden in unserem Land, freue ich mich überhaupt nicht. Sondern ich wünschte, das würde endlich aufhören. Amen. So, wir wollen nicht so naiv sein und nur wenn die richtigen Vokabeln genannt werden, die uns auch bekannt vorkommen, dann sind wir schon begeistert. Sondern wir müssen den Geist prüfen. Aus welcher Quelle kommt das? Halleluja. So, diese Schriftstelle, die ich vorhin nannte, das ist 2. Korinther 11, Vers 4, mit dem anderen Jesus, mit dem anderen Evangelium und mit dem anderen Geist. Und meine Erfahrung ist die, ich lese mal hier wieder so eine Passage aus diesem guten Buch hier vor. Wer sich als von neuem geborener Christ einer geistlichen Atmosphäre, eines falschen Evangeliums und eines verkehrten Geistes aussetzt und sie nicht im Geist erkennt und ablehnt, sondern blauäugig und arglos meint, diese Leute glauben doch auch in Anführungsstriche, wird bald seine geistliche Unterscheidungsfähigkeit vollends einbüßen und wird verführt werden. Ich sage, das ist ein gutes Buch, du. So, Jesus ist der Herr der Gemeinde. Apostelgeschichte 20, 28. Er hat sie sich erworben durch sein Blut. Und weil er sich die erworben hat, das heißt, er hat den Preis bezahlt, deswegen fühlt er sich auch nicht schuldig, dass er beansprucht, das ganze Ding zu leiten. Ja? Du hast deinen Garten gepachtet und das heißt, du bestimmst, ob du Kartoffeln oder Gänseblümchen anbaust. Das ist dein Garten. Da machst du, was du möchtest. Und Jesus hat die Gemeinde und da macht er, was er möchte. Und er sagt, über den Punkt brauchen wir nicht zu diskutieren. Entweder du akzeptierst es, dann bist du mit mir oder nicht, dann sieh zu. Aber ich mache meine Gemeinde. Diese ganze Diskutiererei, ja, aber, und wir wissen auch heute, und wir sind heute weiter als Paulus, ist das wirklich so? Und wir haben heute eine entwickelte Theologie, ein Verständnis, und im 21. Jahrhundert hat die Theologie Blüten getrieben, ja, in der Tat. Aber das ist kein Fortschritt, das ist ein Abfall. Alle Weisheit ist in ihm. So, jetzt lasst uns einfach mal anschauen, mal sehen, wie von der Zeit her, wie weit wir da kommen. Und wir schauen uns die grundlegenden Dinge an, die ihr wahrscheinlich alle irgendwie kennt und versteht, aber vielleicht manche auf seine Art und Weise. Und wie gesagt, wir gehen vom Worte Gottes aus und wir beginnen einfach mal und wir schauen uns den Start der Gemeinde an. Ich glaube, dass es in der Bibel ein Prinzip gibt, das ungefähr so lautet, wenn ein neues Thema in der Bibel angesprochen wird, dann finden wir bei der ersten Erwähnung dieses Themas ganz wesentliche Aussagen, die gültig sind für dieses Thema und die eine große Bedeutung haben. Später kommen noch weitere Ergänzungen und andere Dinge noch hinzu, die das noch vertiefen und abrunden. Aber am Anfang, wenn ein Thema aufgeschlagen wird, werden ganz grundsätzliche Dinge beschrieben, die für das Thema von enormer Wichtigkeit sind. Das ist ein Prinzip, das ich sehe in der Bibel, in vielen, vielen Themen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal in Apostelgeschichte 2 den Start der Gemeinde an. Und ihr Lieben, das ist nicht nur historischer Bericht, sondern das ist das Muster Gottes. Wir sehen hier zu Pfingsten eine übernatürliche Manifestation der Kraft Gottes und die Menschen kommen zusammen. Es kommt dieser gewaltige Wind und die Leute kommen zusammen dort und dann wird gepredigt, Petrus predigt. Und es heißt im Vers 37, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Was bedeutet das, als sie das hörten? Nun, das, was in Vers vorher gesagt ist, in Vers 36, das ganze Haus Israel, Apostelgeschichte 2, 36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, nämlich den Menschen Jesus von Nazareth, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht habt. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Unter der Führung und der Schärfe des Heiligen Geistes tut Petrus hier etwas ganz Notwendiges für seine Landsleute. Er haut ihre Religion in Stücke. Er überführt sie von der Tatsache, sie denken, sie glauben an Gott, sie denken, sie verehren Gott, aber sie sind so blind, sie kennen ihn überhaupt nicht. Und als er kam und vor ihnen stand, haben sie ihn nicht nur nicht erkannt, sondern auch dem Tode überliefert. Mit anderen Worten, das ist eine totale Bankrotterklärung über ihren Glauben, über ihre Religion. Petrus hatte nicht den Ansatz, ihr seid schon tolle Leute und ihr seid schon gläubig, aber euch fehlt noch eine Kleinigkeit und die ergänze ich jetzt noch. Christus ist nicht die Ergänzung, die noch so fehlt als Sahnehäubchen obendrauf, sondern bevor Christus kommen kann, muss alles andere beiseite. Und durch die Überführung des Heiligen Geistes wird diesem Menschen klar, wir dachten, wir sind so toll. Wir dachten, wir sind so wunderbar. Wir sind die Juden. Wir sind das Volk Gottes. Wir haben die heiligen Schriften. Wir haben die Verheißung des Messias. Du, wenn wir die befragt hätten, eine Stunde vor der Pfingstpredigt, dass sie uns mal was über ihren Glauben erzählen. Die hätten geschwelgt über ihren Glauben. Und wir feiern heute dieses religiöse Fest, weil wir sind das auserwählte Volk der Juden. Und wir kommen zusammen und wir tun das im Gehorsam Gott gegenüber. Und die hätten uns die wunderbarsten Dinge über ihren Glauben erzählt. Und wir hätten gesagt, boah, sind die gläubig. Und dann kommt Petrus und das Schwert des Herrn durch ihn. Und sie sehen die Wahrheit. Sie sehen die Wahrheit. Sie sehen all die Dinge, all die Rituale, all die Formen, all die Feste, all das Festhalten an den Überlieferungen, die ja zum großen Teil auch richtig waren. Es gab auch noch viele menschliche Beimengungen. Aber all das hat ihnen nichts genützt. Es hat ihnen nichts genützt. Das Wesentliche haben sie verpasst, nämlich diesen Gott kennenzulernen, von dem sie sagen, dass es ihr Gott ist und dass sie ihm ja eigentlich dienen. Und das ging so tief, dass sie wirklich innerlich wie entblößt waren, wie nackt waren sie. Alles, was sie hatten, war ihnen in Scherben gehauen. Aber sie haben noch etwas anderes erkannt. Gott vergibt. Gott gibt ihnen eine neue Chance. Gott verwirft sie nicht in ihrer Anmaßung, in ihrer selbstgemachten Religiosität, sondern Gott streckt seine Hand aus und sagt, ihr dürft kommen und ihr bekommt das Wahre. Aber schmeißt die Lumpen weg und dann kleide ich euch in Herrlichkeit. Das haben sie verstanden. Und deswegen, weil dieses tiefe Werk des Heiligen Geistes da war, fragten sie die einzig logische, vernünftige Frage, die man danach noch fragen kann. Was sollen wir tun? Und jeder Gemeindeleiter, jedes Ältestenteam ist begeistert, wenn Menschen mit dieser Frage zu ihnen kommen. Weil sie schon gelernt haben, zwar vielleicht noch nicht vollends das durchdacht haben und noch nicht die Konsequenzen daraus gezogen haben, aber jeder Pastor, jeder Gemeindeleiter hat schon verstanden, es ist eine Mühsal, mit unzerbrochenen Leuten zu versuchen, Gemeinde zu bauen. Es ist eine Mühsal ohne Ende. Und man setzt seine Kräfte an der falschen Stelle ein. Und die Front ist nicht zwischen Gemeinde und Welt, sondern die Front geht mitten durch die Gemeinde. Und es ist so mühsam, es ist so frustrierend, es kostet so viel Kraft. Und niemals hat Gott die Gemeinde geplant, dass die Front zwischen Reich Gottes und Welt mitten durch die Gemeinde geht. Denn die Gemeinde ist Ekklesia, die Herausgerufenen, die Versammlung der Herausgerufenen. Heraus aus was? Aus der Welt. Und das genau das sagt Petrus hier. Als sie fragen, was sollen wir tun? Petrus sprach, tut Buße. Das heißt, ändert komplett eure gesamte Haltung, eure gesamte Gesinnung. Empfangt völlig neue Maßstäbe, fangt noch einmal total von vorne an, wendet euch ab von euren verkehrten Wegen, wendet euch ab von eurer verkehrten Lebensphilosophie, wendet euch ab von der Idee, bis jetzt habt ihr bestimmt, aber jetzt kommt ihr zu Gott und Gott ist der Herr und jetzt wird er die wesentlichen Dinge des Lebens für euch bestimmen. Das ist Buße. Buße ist nicht ein paar Tränen zu vergießen. Buße ist nicht, ach, mir geht's so schlecht, kann der Heiland mir helfen oder irgendwie sowas. Sondern Buße ist, ich erkenne, mein ganzes Lebenskonzept, mein ganzer Lebensweg war total verkehrt. Und ich wende mich von dem ab. Ich sage, ich darf und ich will und ich kann so nicht mehr leben. Ich wende mich ab und ich lebe in einer völlig neuen Art und Weise, nämlich jetzt unter der Herrschaft Christi. Und so viele Menschen werden zur Rettung gerufen, zur angeblichen Rettung, aber nicht zur Herrschaft Christi. Sie nehmen Jesus als Retter an und dann hoffen wir, im Laufe der Jahrzehnte werden sie noch so einsichtig sein, ihn dann auch als Herrn anzunehmen. Pustekuchen. Das werden deine ärgsten Widersacher sein. Weil die Frommen aufgeblasen sind, sie bekommen frommes Zeug obendrauf auf ihr Unzerbrochenheit. Und das wird uns Riesenprobleme machen. Und die Gemeinde im Neuen Testament, die Gemeinde, die Jesus baute, fing an mit zerbrochenen Menschen. Mit zerbrochenen Menschen meine ich nicht Depressive und Kaputte und Psychowracks oder Leute, die irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriegen oder sowas. Mit Zerbrochenheit meine ich Hilflosigkeit. Ich habe nur noch eine Chance und das ist jetzt Gott. Und ich bin so offen und so willig und ich lasse mir jetzt Dinge sagen und ich fange noch einmal ganz von vorne an. Und weil das an so vielen Stellen fehlt, haben wir so viele Probleme. Das ist der Grund. Dann wunderst du dich, du predigst über Zehnten, die treten auf die Bremse. Und du redest über sexuelle Reinheit, die treten auf die Bremse. Du redest über dies, du redest über jenes. Immer treten sie auf die Bremse. Weil sie immer noch der Meinung sind, sie sitzen am Steuer und ich bestimme das Tempo und die Richtung. Und wenn mir das zu dolle wird und wenn mir das zu stark ist und wenn mir das zu klar ist, dann habe ich natürlich das Recht, auf die Bremse zu treten. Und mit diesen Leuten versuchen wir, neutestamentliche Gemeinde zu bauen. Das kann nicht funktionieren. Das müssen wir uns einmal vom Grundsatz klar machen. Das kann nicht funktionieren. Weil diese Menschen werden niemals jünger werden. Später werden wir ein bisschen was über Jüngerschaft dann hören. Diese Menschen können nicht jünger werden, weil die Jüngerschaft, die richtige Nachfolge, nicht das Gläubigsein und das Besuchen von Versammlungen, ich rede von Nachfolge im Alltag, beginnt mit Kapitulation. Keine Kapitulation, keine Nachfolge. Bang. Das finde ich aber krass. Ja, das ist krass, aber wirksam und göttliche Weisheit. Und wenn du das in den Evangelien studierst, dann siehst du den Jesus, der sagt, das ist die Eintrittspforte in den Himmel. Alles verlassen, Lukas 14, 33, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Es ist nicht so gemeint wie, das ist der saure Apfel, den ich dir gebe als Test. Und wenn du den bestehst, dann huldreich werde ich dir erlauben, dass du jetzt auch Jünger sein kannst. Nein, Jünger sein bedeutet, ich lebe unter der Führung und der Herrschaft eines anderen. Und er sagt mir in allen Bereichen, was dran ist und was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Wer aber nicht kapituliert hat, der wird selber aussortieren und wird sagen, das gefällt mir, das finde ich zu straff und das finde ich nicht gut und das kann ich überhaupt nicht so sehen und das gilt nicht mehr für heute. Und weil diese Menschen mit Zerbrochenheit in die Gemeinde kamen, weil ein tiefes Werk des Heiligen Geistes an ihrem Herzen passiert ist, kamen sie mit dieser Bereitschaft, jetzt sagt uns, was wir machen sollen. Und deswegen findest du dann ein bisschen weiter unten diesen glorreichen Vers. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Ist das nicht ein gewaltiger Satz? So einfach, so schlicht, aber da ist alles drin, was wir uns wünschen. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Da steht nicht, und sie machten voller Begeisterung einen Bibeldiskutierclub auf. Nein, da war ganz klare Rollenverteilung. Das sind die Neubekehrten, die sind jetzt da zu lernen und da kommt die apostolische Lehre, ganz klar. Wie viele Male habe ich in meinem Dienst als Pastor Neubekehrten, die dann so sprudeln voller Initiativen und Ideen, was man alles anders und besser und was man doch so und so. Wie viele Male habe ich ihnen gesagt, pass mal auf, wie lange bist du jetzt Christ? Du, jetzt schon 3 Monate. Ich sage, klasse, super, stark, freue ich mich. Pass auf, ich gebe dir mal einen guten Rat. Ich bin jetzt schon viele Jahre länger in diesem Ding als du. Kannst du glauben, dass ich mehr davon verstehe als du? Ja, doch. Okay, dann lass mir einen Rat geben. Kauf dir einen dicken Block und einen scharfen Bleistift. Mach deinen Mund zu, Setz dich hin, mach deine Ohren auf, dein Herz auf, komm jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und schreib mit, was das Zeug hält. Dann gehst du nach Hause und vergleichst das alles in deiner Bibel. Und wenn du das in deiner Bibel findest, dann fängst du an, diese Dinge zu tun. Und das machst du die nächsten Jahre. Und dann sehen wir weiter. Manche finden das ganz klasse, aber andere sind total enttäuscht über diesen Vorschlag. Ja, ich dachte, ich kann jetzt auch mal hier mich einbringen und... Die Gemeinde ist kein Club für Selbstverwirklichung. Halleluja. Sondern es ist ein Ort, wo Menschen gemeinsam lernen, unter der Herrschaft Christi zu leben. Das ist Gemeinde. Wo sie gemeinschaftlich lernen, unter der Herrschaft Christi zu leben. Und Gott hat das so hässlich eingerichtet, dass die Jüngeren von den Älteren lernen sollen. Und nicht jeder macht seinen Selbsterfahrungstrip mit Jesus. Wenn wir später Jüngerschaft dann anschauen, können wir das noch ein bisschen vertiefen. Aber jetzt sind wir erstmal bei dem Einstieg, bei der Bekehrung. So, was sagt Petrus auf diese Frage? Was sollen wir tun? Diese Frage erstmal sagt ihm, jawohl, der Heilige Geist hat sein Ziel erreicht. Und er kann jetzt ihnen sagen, was der Eingang in das Reich Gottes ist. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, aus dieser perversen Generation. Die Welt ist total verkehrt, total pervers. Und lasst euch daraus retten. Kommt heraus. Er ruft Menschen aus dem Weltsystem. Das ist, was die Apostel getan haben. So begann Gemeinde. Aus was rufen wir heute Leute und zu was rufen wir Leute? Wenn das Evangelium nicht die Götzen unserer Kultur betrifft und umschlägt, ist es nicht das Evangelium. Es ist ein netter Versuch, irgendwie Menschen zu interessieren für Gott, aber es ist nicht das Evangelium. Das Evangelium muss Menschen da treffen, wo ihre Götzen sind. Weil Bekehrung ist Abkehr von den Götzen und Hinkehr zu Gott. Wenn das nicht der Fall ist, ist es keine Bekehrung. Irgendwo, ja, 1. Thessalonicher. Kapitel 1, Vers 9, Paulus schreibt hier von ihrer Bekehrung. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Eine Bekehrung ist grundsätzlich im Sinne Gottes eine Bekehrung, eine Abkehr von den Göttern, von den Götzen, und eine Hinwendung zu Gott. Nur wer das vollzieht, kann dem lebendigen Gott dienen. Und da sind so viele, die niemals ihren Göttern entsagt haben. Und jetzt kommen sie und sie wollen Gott dienen. Das kann nicht funktionieren. Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Es ist unmöglich. Aber wenn wir nicht eine geistliche Schau haben, was die Götter unserer Kultur sind, dann haben wir von vornherein festgelegt, dass unsere Verkündigung schwach sein wird, dass sie niemals durchgehen wird. Unsere Kultur, wie jede andere Kultur auf diesem Planeten, hat ihre Götzen. Bloß weil wir denken, Götzen sind so Statuen, vor denen man niederkniet und denen man dann irgendwie so ein Hühnchen opfert oder Blumen oder sowas. Und das haben wir ja nicht in unserer Kultur. Denken wir, wir haben keine Götzen. Und wir schauen auf die primitiven, sogenannten primitiven Völker, die Götzen haben. Ja? Aber ich sage dir, nimm mal irgendeinen Pygmäen aus dem Busch und pflanz den mal hierher und sag, du bitte mach mal so Streifzüge durch unsere Kultur, 14 Tage, guck dir alles an, guck dir, wie die Leute so sind und wie sie so leben und so. Und dann erzähl uns, was sind ihre Götter? Was würde der nach 14 Tagen sagen? Götter habe ich keine gesehen? Der will sagen, das ist eine tiefgläubige Kultur. Mit so viel Treue und so viel Beständigkeit und so viel Hingabe sitzen Millionen von ihnen jeden Abend vor einem Kasten. Millionen! Volle Aufmerksamkeit, volle Konzentration, volle Hingabe und sie saugen alles auf, was von da kommt und sie ernähren sich davon und das ist ihr Leben. Das ist alles, was sie haben wollen. Du sagst ja, woher weißt du das? Du, ich habe durch Fenster geschaut, die Familie sitzt da, Vater, Mutter sitzt vor dem Kasten. Klein Kind kommt rein, hat irgendein Bedürfnis und sagt, Papi, Mami, darf ich mal bitte, psst, ruhig jetzt, doch nicht jetzt. Jetzt gerade. Das heißt, sich von diesem Ding zu ernähren, ist wichtiger, als auf die Bedürfnisse des Kindes zu schauen. Der versteht sofort, wie die Götzen heißen. Die Leute lieben es, Nacktheit anzuschauen. Die lieben Sex, Blatt and Crime zu Millionen. Und wenn das Zeug nicht kommt, was sie haben wollen, dann gehen sie in die Videothek und holen sich das Zeug. Aber sie haben Mittel und Wege und diese Videotheken sind Tag und Nacht auf. Dass wenn einer morgens um 4 aufsteht und will sich so ein Dreckzeug reinziehen, die Videothek hat auf, er kann das sofort holen. Total easy. Der würde ganz genau beschreiben, wie die Götzen unserer Kultur aussehen. Bloß wir sind hier aufgewachsen, wir finden das normal, weil wir das nicht mit den Augen Gottes beurteilen und wir sehen es nicht so, wie Gott es sieht. Und dann sehen wir die Leute sich niederknien vor den Göttern oder bringen da Opfer, damit sie ein gutes Jahr haben oder dass irgendwie die Götter gnädig sind, wenn ein Kind geboren wird und so weiter und so weiter. Und wir denken, wie primitiv. Jede Kultur ist blind für seine eigenen Götter. Und wir müssen werden wie Paulus. Paulus ging durch die Stadt von Athen und dann heißt es, er ergrimmte im Geist. Paulus ergrimmte im Geist, als er diese ganzen Götterbilder dort sah. Wir laufen durch dieselben Städte, aber da ergrimmt nichts in uns. Weil wir so weit weg sind von Gott. Weil wir mehr geprägt sind von der Kultur, vom Geist dieser Welt, als vom Reich Gottes. Aber wenn wir Jesus kennenlernen, seine Schönheit, seine Reinheit, wenn sein Feuer anfängt zu brennen, dann werden wir anfangen zu ergrimmen bei bestimmten Dingen, die wir sehen. Dann finden wir das nicht mehr normal, dass da ein Fernsehfahrer nachmittags zur besten Sendezeit sitzt und mit seinem Live-Publikum dort spiritistische Medien vorführt. Wir finden das nicht normal. Wir sagen, naja, ist auch irgendwie weiter. Immerhin ist er ja Pfarrer und das heißt also doch, der christliche Glaube kommt doch jetzt in die Wohnzimmer. Sondern wir sehen das wie Gott. Und für Gott ist das ein Gräuel, die Geister zu befragen. Für Gott ist das ein Gräuel. Und wir sagen, wie kann das sein? Das ist totale Gotteslästerung. Versuch doch mal einen Brief an deinen Bischof zu schreiben und deine Gefühle auszudrücken in diese Richtung. Was du da für interessante Brief zurückkriegen wirst. Hochstilisiertes Diplomatendeutsch. Wir verstehen Ihre Besorgnis, aber Sie sollen wissen, wir sind genauso interessiert wie Sie, dass das reine Wort Gottes und das Evangelium in unserer Kultur als tragende Säule und dumm, 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 dumm. Ich habe solche Briefe gelesen. Wenn jemand kein Problem hat mit einem Pfarrer, der spiritistische Medien einlädt und live demotiviert, hier jetzt mal Kontakt zu dem Verstorbenen vor der Kamera durchzuführen, der kennt nicht die Eifersucht des Herrn. Ich bin ein eifersüchtiger Gott und ihr sollt euch vor keinen Göttern niederwerfen. Wenn das nur in uns leben würde und wir würden rausgehen am Arbeitsplatz und auf der Straße und wo auch immer, das zu verkündigen, ich sage dir, erstens werden Leute sich wirklich bekehren. Und zwar die es am nötigsten haben, die Satanisten und die Mafiosis und die Verrückten und die Ausgeflippten und die Drogis und all diese Leute. Und zweitens wird es einen erheblichen Widerstand und eine Welle der Verfolgung auslösen aus der frommen Ecke. Die Verfolgung, die kommen wird in der Endzeit, ist eine religiöse Verfolgung. Wusstest du das? Es ist nicht wie bei Kommunisten, sondern es heißt, die werden denken, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie euch töten. Das heißt, die glauben, dass sie an Gott glauben. Aber dass jemand glaubt, dass er an Gott glaubt, heißt noch lange nicht, dass er an Gott glaubt. Amen. Weil es gibt Täuschungen. Es gibt religiöse Verführungen. Das ist mit das Schlimmste. Und der Geist der Wahrheit ist uns gegeben. Zuerst in unserem eigenen Herzen, dann in unserem Umfeld und dann in unserer Kultur den Standard aufzurichten und sagen, so ist Gott und so ist er nicht. So, das hat diese simple Sache der Bekehrung, hat Tiefen, in die wir noch hinein müssen. Und je klarer wir das sehen, umso klarer werden wir Menschen herausrufen. Schau mal, Jesus, einer kommt zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen. Die Jünger werden sagen, Jesus, klasse, schon wieder einer, gewaltig. Gestern 3, heute schon wieder einer. Und überhaupt, das ist ein reicher Jüngling, du, ich sage dir, wenn der jetzt mitmacht, oh, da wird die ganze Sache finanziert werden, dann geht das aber ab, dann können wir endlich mal in die Medien gehen und vierfarbige Hochglanzbroschüren drücken. Du, jetzt, das ist die Sache überhaupt, du, wir heben jetzt ab, unsere Bewegung gewinnt jetzt Momentum. Und was macht Jesus? Ich will dir nachfolgen. Jesus sagt, okay, das ist gut. Und er sieht im Geist, sein Gott heißt Geld. Und er sagt, kein Problem. Geh hin, verschenk alles, was du hast. Gib's den Armen. Verkauf deinen ganzen Plunder. Gib alles den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und dann machte er so ein langes Gesicht. Und das heißt, Jesus hatte ihn lieb. Er sagte das nicht, um ihn zu ärgern. Er hatte ihn lieb, er wollte ihn gewinnen. Aber er wusste, wenn der sich mir anschließt, ohne seinen Göttern zu entsagen, wird er immer ein Problem haben. Und wir werden im Team immer ein Problem haben. Aber die Jünger sehen nicht, was Jesus sieht. Und sie würden vielleicht sagen, Jesus, das darfst du nicht tun, den darfst du nicht durch die Lappen gehen lassen. Natürlich ist schon die Gefahr da, wenn einer so viel Geld hat, dass er an Geld hängt. Aber Hauptsache, der ist erstmal bei uns und im Laufe der Jahrzehnte, der wird das bestimmt noch irgendwie mitkriegen. Und wir können dann mal versuchen, uns ranzuschleichen und ihm irgendwie beizubringen, dass er doch auch ein bisschen von seinem Reichtum abzugeben hat. Das ist die Salamitaktik. Aber Jesus geht aufs Ganze. Sagt erst Kapitulation, dann aufstehen und nachfolgen. Und wir möchten, dass die Leute im Laufe der Jahrzehnte durch Nachfolge irgendwann kapitulieren. Aber die werden geistlich oder fromm immer stärker werden und werden unsere größten Probleme sein. So, wer hat mehr Weisheit, Jesus oder wir? Jesus, es ist seine Gemeinde, er baut sie auf seine Art und Weise. Wir können sagen, finde ich lieblos, finde ich herzlos, finde ich zu straff, finde ich zu dies, finde ich zu jenes. Du kannst finden, was du willst. Er macht es so, wie er es findet. Denn er ist der Herr. Er ist Gott und wir sind nicht Gott. Halleluja! Jesus ist der Herr, wir sind nicht die Herren. Halleluja! Halleluja! Zur Bekehrung ist ein Herrschaftswechsel. 2. Korinther 5, Vers 15. Er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Oder dann sagt Paulus, wir sind erkauft, wir sind mit einem Preis erkauft. Das kostbare Blut Jesu ist der Kaufpreis. Wir sind erkauft, wir gehören jetzt ihm. Paulus hat ganz offensichtlich das Bild eines damaligen Sklavenmarktes vor Augen. Stell dir da einen Sklaven vor, ja, der steht da, ja, und seine Kollegen werden alle verkauft, aber er geht nicht weg, ist schon ganz deprimiert. Dann setzt sein Besitzer den Preis runter, Sonderangebot, Schnäppchen, und dann endlich kommt jemand und kauft den. Der zahlt den Preis und der Käufer verhandelt mit dem Verkäufer. Der Käufer verhandelt nicht mit dem Sklaven. Das heißt, die handeln die Bedingungen aus. Der Sklave kann nicht sagen, ja Moment, bevor ich jetzt mitgehe, möchte ich ein paar Dinge klären. Wie ist das mit den freien Wochenenden und gibt's auch einen Swimmingpool und darf ich die Sauna benutzen und habe ich auch einen Fernseher und eine Hausbar in meinem Apartment? Diese Dinge fragt er nicht, der fragt überhaupt nichts. Der wird gekauft und kann nur hoffen, dass der neue Sklavenherr, dass das ein guter ist. Er ist völlig abhängig von dem. Wenn der gut ist, ist der gut. Wenn der ihn hinten in die Hundehütte sperrt, dann lebt er in der Hundehütte. Der Sklavenherr ist der Herr und der Sklave ist der Sklave. Und Jesus hat uns erkauft. Halleluja, er sperrt uns nicht in die Hundehütte. Er sagt, ich segne dich, ich stelle dich wieder her, ich mache dich herrlich, ich zeige dir meine Liebe, ich will dir Gutes tun und ich werde dich gebrauchen. All diese wunderbaren Dinge sagt er. Aber er sagt auch, in all diesen Segnungen vergiss bitte nie, dass ich der Herr bin. Und du lebst jetzt für mich und du darfst alle diese Segnungen genießen, wenn du für mich lebst. Halleluja. Und ich kenne so viele Gemeinden, wenn man nur 5 Minuten über dieses Thema spricht, die Leute gucken dich an und sagen, wo kommt denn der her? Was hat denn der für ein Problem? Und dann analysieren sie und dann kommen sie zur Schlussfolgerung wie, jetzt habe ich es verstanden, das ist ein alttestamentlicher Bußprediger. Leute kennen Jesus so wenig, sie kennen das Wort so wenig. Wenn sie auf einmal mit dem Wort in Berührung kommen, dann denken sie, der Prediger hat ein Problem, aber sie merken gar nicht, dass sie ein Problem haben. Und Petrus schont sie überhaupt nicht. Was sagt er hier? Kehrt um. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das klingt für uns irgendwie nicht besonders aufregend, aber du musst bedenken, wie das damals war. Ein paar Wochen vorher wurde ein Mann wegen Hochverrat hingerichtet, weil er den Anspruch erhoben hat, er ist der Sohn Gottes, er ist der verheißene Messias. Deswegen wurde er wegen Gotteslästerung, das war das Schlimmste, was man sich leisten konnte, deswegen wurde er zum Tode verurteilt. Er behauptet, er sei der Sohn Gottes, ist er aber nicht und darum muss er sterben. Das hat das religiöse Establishment beschlossen. Und jetzt sollen Tausende von Leuten sich taufen auf den Namen Jesu. Und sie sollen damit bekennen, dass der, der dahingerichtet wurde, tatsächlich der Messias ist. Was bedeutet das? Sie legen ein öffentliches Bekenntnis ab, dass das gesamte religiöse Establishment null Ahnung hat. Genauso wie Sie in diesem Zeitpunkt zur Bekehrung. Das ist ein Affront, ihr Lieben. Sie riskieren genauso bestraft zu werden wie Jesus selbst. Wir würden denken, hey, wenn man sowas Radikales predigt, wer wird sich denn dann bekehren? Wir müssen weise sein. Wir fangen ganz unten an. Und dann im Laufe der Jahre arbeiten wir uns an den Kern der Sache heran. Aber die Taktik Jesu ist anders. Und ihr Lieben, schaut euch doch unsere Kultur an. Schaut euch doch an, was hier abläuft. Menschen sind das Normale so satt. Sie suchen etwas, wofür es sich lohnt zu sterben. Amen. In Berlin, die jungen Kids, 12, 13 Jahre, die machen S-Bahn-Surfen. Gibt es vielleicht noch nicht hier in Gandersheim diesen Sport, aber in Berlin gibt es das. Oder sie machen Autorennen, sie knacken Autos und treffen sich auf irgendeinem stillgelegten Flugplatz und dann fahren sie Autorennen. Und sowohl beim S-Bahn-Surfen als auch beim Autorennen immer wieder kommen Jugendliche ums Leben. Und das sind dann die Märtyrer ihrer Familie sozusagen. Und die werden gefeiert wie Märtyrer. Und ihre Todestage werden geehrt und so weiter. 13-, 14-jährige junge Leute wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen, riskieren ihr Leben, setzen ihr Leben aufs Spiel für ein bisschen Spaß am Wochenende. Das ist doch Wahnsinn. Das heißt, die sind total leer. Denen kannst du nicht sagen, du mach doch Karriere, steig auf und das dicke Geld. Ich will kein Geld, ich will Erfüllung haben. Ich will wissen, dass das Leben sich lohnt. Ich habe keine Lust auf Hartz IV. Das ist, wie die drauf sind. Und wenn die das Evangelium hören von der Herrlichkeit Jesu, die werden wissen, das ist es. Dafür bin ich gemacht. Als Jesus kam in mein Leben, da war niemand dabei, kein Mensch, niemand hat mir das erklärt. Ich habe Jesus gesehen, ich wusste, das ist Jesus, ich wusste, er lebt, er ruft jetzt mich und ich wusste, das ist, wofür ich gemacht bin. Kein Mensch hat mir das erklärt. Ich wusste, dafür bin ich gemacht. Und jetzt habe ich gefunden, den Grund für meine Existenz. Und bis an das Ende meines Lebens, egal wie lange das sein wird, werde ich dafür leben und für nichts anderes mehr. Ich wusste das einfach. Und weil ich das wusste, waren die anderen Dinge nicht mehr interessant für mich. Und ich konnte einfach den Drogen und diesem ganzen Zeug den Rücken kehren. Ich habe etwas Besseres gefunden. Das ist es. Ich bin zu Hause. Ich bin angekommen. Und so viele Leute sind nicht zu Hause. So viele Leute sind heimatlos. Aber wenn wir ihnen die Herrlichkeit des Christus zeigen, durch unser Leben, durch unsere Gemeinschaft, durch die Gegenwart Gottes und durch das scharfe Wort des Herrn, sie werden kommen. Sie werden kommen. Halleluja. Aber stattdessen, wir machen den Maßstab runter. Und wen kriegen wir? Die Frommen. Von denen wir denken, die sind schon von Natur aus irgendwie gläubig. Na, wie toll, die sind wunderbar vorbereitet. Und das sind die Allerschwierigsten. Die versuchen, Gott zu dienen und niemals zerbrochen wurden. Und Petrus sagt, komm, wir starten die ganze Sache mit einer riesigen Provokation. Ihr lasst euch alle taufen auf den Namen des Schwerverbrechers. Wow. Und die waren so getroffen vom Geist Gottes, dass keiner gesagt hat, Moment mal, ist das nicht der, der neulich hingerichtet wurde? Könnte das nicht sein, wenn ich mich jetzt taufen lasse, dass mir etwas Ähnliches passiert? Die waren so durchbohrt von der Wahrheit, dass sie nichts anderes mehr hatten, dass sie sagten, das ist es. Das spielt doch keine Rolle, was das jetzt für Konsequenzen hat. Ich tue es einfach. Das war die Kraft des Evangeliums, die wir so verloren hatten. Damals in Rom, in Arenen, sie haben Christen gefoltert. Das war der Weekend Fun. Da gab es ja noch keine Movies, da gingen die Leute in die Arena, komm, wir gucken mal wieder, wie ein paar Christen abgeschlachtet werden. Und dann haben die gesehen, wie diese Christen gestrahlt haben, wie sie Gott verherrlicht haben, wie sie gesungen haben zur Ehre Gottes, während sie dort von den Löwen zerrissen wurden oder sonst wie irgendwie auf grausamste Weise umgebracht worden sind. Und Leute kamen aus Spaß, das waren die Filme von damals. Und Leute haben gesehen, wie Christen sterben. Und sind in den Rängen aufgestanden und sind runtergegangen und haben gesagt, ich weiß, dass das wahre Ding ist. Und ich glaube jetzt an diesen Gott, an den die geglaubt haben. So einen Eindruck hat das gemacht. Das ist, was wir sehen am Kreuz. Christus stirbt und dieser römische Henker, der wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen hingerichtet hat. Hartgesottener Bursche. Er sieht Jesus sterben und hat Offenbarung. Und sagt, dieser ist der Sohn Gottes. So, Gott missioniert durch die Art und Weise, wie seine Kinder sterben. Das passt aber nicht in unsere Kultur, das passt nicht in unsere Philosophie, das passt nicht in unser Konzept von Gemeindewachstum. Hast du dir schon mal überlegt, wie das eigentlich kommt, dass da, wo die größte Verfolgung ist, das größte Wachstum ist? Wir denken, oh Herr, bewahre uns, dass das hier ja nicht kommt. Weißt du, was die Chinesen beten, dass es hier endlich mal auch kommt? Und wenn wir die Klarheit und die Herrlichkeit des Herrn sehen und empfangen in unserem Leben und wir aus all diesen Anpassungen herauskommen, in denen wir jetzt noch sind, wir werden auch Verfolgung haben. Wir werden hier Verfolgung haben. Der humanistisch-religiöse Geist ist so triefend von Hass auf die Herrlichkeit Gottes. Wenn die offenbar wird, wird er sein Gesicht zeigen und wird zuschlagen. Das sage ich nicht, um uns Angst zu machen. Das wird eine herrliche Zeit werden. Einige von uns werden sterben, aber mit einem Lied auf den Lippen. Wie Stephanus, die Herrlichkeit des Herrn kommt. Er sah die Herrlichkeit des Herrn, der Himmel ging auf, er sah den Herrn. Und Jesus, oh Wunder, stand sogar auf. Die Schrift sagt, er sitzt, aber als Stephanus starb, Jesus stand auf. Und ich glaube, er stand da so. Sag Stephanus, halt aus, noch 3 Sekunden, dann bist du da. Komm, komm, komm in die Freude deines Herrn. Und er strahlte wie ein Engel. Er war nicht depressiv, er strahlte. Halleluja. Ihr Lieben, unsere Vorstellung, was das Evangelium ist, wird in den nächsten Jahren, und vielleicht, weiß nicht, 10, 15 Jahren, wird sich radikal verändern. Und wir schauen zurück und sagen, kann sich noch erinnern, in welchem religiösen Sumpf wir gesteckt haben? Kann sich noch erinnern, wie unsere Vorstellungen von Bibel und von Gott und von Himmel und von Evangelium und von Gemeinde, wie das alles vermischt war mit total menschengemachten Dingen? Kannst du dir so vorstellen, in welchem Schlamassel wir da gesteckt haben? Du, da gab's Dinge in der Gemeinde, Leute waren so frech, wie sie sich das niemals auf der Arbeit trauen würden. Die haben uns Dinger da geliefert in den Gemeindestunden. Die haben da Sachen abgezogen. Das gibt's auf keinem Schiff, aber in unserer Gemeinde gab es diesen ganzen Schrott. Aber jetzt haben wir die Herrschaft Gottes. Jetzt haben wir die Ordnung Gottes. Jetzt haben wir die Heiligkeit Gottes. Die Gemeinde lebt in der Furcht des Herrn. Und wir können nur noch mit Grausen zurückdenken an die Zeiten, wo Menschen angeblich im Namen des Herrn aufgetreten sind und solche unglaublich peinlichen und verletzenden Auftritte sich und der Gemeinde geleistet haben. Aber jetzt ist der Herr der Herr. Und wir wandeln im Frieden, wir wandeln in der Ordnung Gottes und Gott ist mit uns. Und der Himmel gibt Zeugnis, dass wir die Kinder Gottes sind. Halleluja. Ihr Lieben, wir sind in einem Prozess der Transformation. Erst müssen wir diesen Prozess begreifen. Wir müssen begreifen, wie viel Vermischung wir da haben. Dann müssen wir sehen, wie herrlich das ist, was auf uns zukommt. Und dann werden wir willig werden, den Preis zu bezahlen. Und jede Wahrheit kostet einen Preis. Und wer nicht bereit ist, den Preis für die Wahrheit zu bezahlen, wird es niemals sehen, dass es seine Wahrheit ist. Es wird immer noch Wahrheit sein, aber nicht seine Wahrheit, die er erleben kann, die er genießen kann, die Gott bestätigt und segnet in seinem Leben. Halleluja. Okay, die Zeit ist um. Der Herr segne euch, bedenkt das alles gut. Morgen kommen wir dann ans Eingemachte. Halleluja.